Es ist ja schon wichtig, dass wir Menschen irgendwie einsortieren. Männer, Frauen, Bayern, Stuttgart. Aber manchmal vergisst man, dass es auch noch einen dritten Weg gibt, der zur Wahrheit führt. Und deshalb fehlte noch Dortmund. Ja, liebe Freunde, so ist das. Irgendwie ticken wir doch so, oder? Dass wir es brauchen, Menschen einzusortieren. Ich glaube, immer wenn wir Menschen begegnen, dann ordnen wir sie ein. Da haben wir so bestimmte Raster, in die wir Menschen einsortieren. Dass wir zum Beispiel, wir begegnen Menschen und denken, der ist für mich interessant oder uninteressant. Und entsprechend kommt diese Person dann in unsere Schublade. Es gibt Menschen, die wir mögen oder die wir nicht mögen, die uns sympathisch sind, die uns unsympathisch sind. Menschen, wo wir denken, die finde ich, der oder die ist hübsch. Oder das andere halt, das Gegenteil von hübsch. Wir ordnen Menschen ein und ich finde es total interessant, dass wir ordnen Menschen ein und trotzdem können zwei Menschen über eine Person, die können die ganz unterschiedlich einsortieren. Die können also was ganz Unterschiedliches empfinden, dass jeder irgendwie so seinen eigenen Raster hat, nachdem er Dinge irgendwie einsortiert. Ja? Also die Eltern von Marius zum Beispiel, die sagen, der ist ein fauler Sickel. Seine Jungs dagegen, seine Kumpel sagen, der Marius, der ist halt total gechillt. So kann man Menschen unterschiedlich einschätzen. Oder der Norbert, ja, wo der Mathelehrer sagt, der Norbert, der ist ganz schön intelligent. Seine Klassenkameraden dagegen sagen, der Norbert ist voll der Assostreber, wegen dem stehen wir alle so schlecht da. Der wirft immer ein schlechtes Licht auf uns. So kann man Menschen unterschiedlich einschätzen. Es soll Leute geben, die immer noch vor Entzückung schreien, wenn sie Justin Bieber sehen. Aber es gibt auch immer mehr. Ja, ihr vor allem, ihr die Jungs, ich merk's schon. Es gibt aber auch wohl immer mehr, die sozusagen vor Ekel schreien, wenn sie mit ihm konfrontiert werden. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal jemand gesagt hat, ich habe das schon ein paar Mal gehört, so dass man gesagt hat, ja, es ist nicht gut, wenn man Menschen irgendwie so in Schubladen steckt. Wenn man Menschen so einsortiert irgendwie. Ja, theoretisch ist es auch irgendwie richtig. Aber in meiner Praxis funktioniert das irgendwie so. Da kann ich erstmal gar nichts dran ändern. Wenn ich Menschen begegne, dann kommen die irgendwie in mein Raster rein. Und ich weiß auch, das ist halt irgendwie so. Und ich finde es auch erstmal gar nicht so schlimm. Ich kann nicht alle Menschen gleich sympathisch finden. Und ich finde auch nicht alle Menschen gleich hübsch. Das Problem ist vielleicht dann nur, wenn man einem Menschen begegnet, vielleicht gerade bei der ersten Begegnung, ihn irgendwie einsortiert und dann nicht mehr erlaubt, dass die Person vielleicht auch ganz anders da sein könnte. Wenn meine Raster sozusagen für immer dann auch mein Verhalten bestimmen. Wenn ich denke, mit der oder der Person brauche ich mich gar nicht erst zu beschäftigen, wenn ich mich ihr nicht zuwende oder sowas, keinen Respekt zeige, weil sie eben für mich in so dieser Kiste uninteressant oder vielleicht sogar unsympathisch ist. Und Menschen eben dann nicht mehr, wenn mein Raster mein Handeln bestimmt und ich es nicht mehr erlaube, vielleicht zu sagen, Mensch, vielleicht ist ja diese Person doch anders. Anders, als ich es bisher gedacht habe, als mein Eindruck war. Also, wenn wir Menschen begegnen, dann reagieren wir darauf. Ich habe euch gestern Abend gesagt, dass wir bei diesen Zeiten hier, bei den Bibelarbeiten, dass wir immer Bibeltexte lesen werden aus dem Johannesevangelium. Und ich habe gesagt eben so dann auch am Ende, wenn wir zusammenkommen, bringt eure Bibel mit. Manche haben es auch gemacht, manche haben es nicht gemacht. Ihr hört mir nicht zu, oder? Doch, nee, vergiss mal, aber egal. Also, wir kommen zusammen, um Bibeltexte aus dem Johannesevangelium zu lesen. Und den Bibeltext, den wir heute Morgen zusammen anschauen werden, da geht es auch um solche Reaktionen von Menschen. Um solche Einsortierungen. Reaktionen, die sie dann eben nicht nur für sich im Kopf behalten haben, sondern die sie auch ausgesprochen haben. Und zwar in einer Art und Weise, die mich, als ich den Text gelesen habe, so zum Vorbereiten, die mich an meinen Kumpel Achim erinnert haben. Achim, ein guter Freund von mir, der hat eine Macke, der kann sich Namen nicht merken. Selbst von Freunden, die irgendwie lange, ich weiß nicht, ob da irgendwie in seinem Gehirn was nicht funktioniert, er kann sich Namen nicht merken. Das ist schon fast krankhaft bei ihm. Und deshalb gibt Achim allen Menschen immer eine Beschreibung als Namen. Das funktioniert bei ihm sehr verlässlich, aber die Namen funktionieren nicht. Also das ist dann so, wenn Achim von jemandem erzählt, dann funktioniert das ungefähr so, dass Achim sagt, hier hast du schon vom Dingsbums das und das gehört. Und dann fragt man, Achim, von wem redest du? Ah ja, und dann sagt er, ah, ich rede vom Hightower. Und dann weiß jeder von uns, dass der Olli gemeint ist mit seinen 2,3 Meter. Oder er sagt, ich meine den Bleifuß. Und wir alle wissen, wer gemeint ist. Es ist Alex, denn der ist der Punktekönig von uns in Flensburg. Er redet manchmal von der Pferdeflüsterin, dann ist das die Ina, weil die ein Pferd hat und reitet. Wenn er von mir redet, sagt er meistens hier der Pfarrer, du weißt schon. Aber wenn Achim dann sagt, hier, das Radio, weißt du, der hat mir das und das gesagt, dann redet er immer von Uwe, denn Uwe kann in der Tat ohne Punkt und Komma reden und deswegen heißt er beim Achim nur noch das Radio. Und so ist Achim. Ja? Achim kann immer sich die Namen nicht merken und dann gibt er immer Beschreibungen der Person ab. Und so ist es heute Morgen ungefähr auch. In dem Text, den wir heute Morgen, den wir nachher gleich lesen werden, geht es um Reaktionen von Menschen auf einen Menschen, auf den Menschen Jesus oder auf die Person von Jesus. Und dann geben diese Personen eben so eine Beschreibung ab, wie Achim das immer macht. Das Ganze, wir werden den Text eben gleich miteinander lesen, das Ganze beginnt, um euch so mit hineinzunehmen, diese Szene, an einem Fluss. Temperaturen, anders als bei uns, noch ziemlich warm, heiß, obwohl es schon Nachmittag ist. Über einen holprigen, so einen Schotterpfad geht es leicht bergab runter an den Fluss. Das einzige Grün, das man sehen kann in dieser ganzen etwas steinigen, staubigen Landschaft, ist, was sich so eben am Fluss entlang schlängelt. Und unten am Ufer von dem Fluss steht eine größere Menschenmenge, 30, 40 Leute vielleicht noch ein paar mehr. Und sie stehen so im Halbkreis um einen Typen rum, der so bis zu den Oberschenkeln im Wasser steht. Ein sehr sonderbarer, skurriler Typ, lange, zottelige Haare, so ein bisschen wie der Tobias, der auf der Bühne vorhin war, Vollbart, Rauschebart, ungepflegt. Also, das unterscheidet dich vom Tobias, wollte ich sagen. Tobias, bleib weg. Der Tobias ist die gepflegte Version von der Person, die dort steht. Was er anhat, erinnert einen eher an einen Jutesack oder einen Kartoffelsack oder sowas, irgendwie so aus ganz grobem Stoff gewebt, was dieser Typ da anhat. Und beim Näherkommen läuft man vielleicht an zwei Personen vorbei, an zwei Männern, die sich gerade unterhalten und sagen, ey, hast du gehört, wovon der Knabe da im Wasser sich ernährt? Heuschrecken. Der frisst die Heuschrecken wie andere Leute die Chips. Und der andere Mann sagt dann, ja, kein Wunder, dass der so drauf ist, ja, dass der so aussieht und solche Sachen redet. Der Typ, von dem sie reden, der da im Wasser steht, der heißt Johannes. Johannes ist eine Art Prediger. Man nennt ihn auch Propheten. Und Johannes redet über Gott. Er erzählt den Menschen von Gott und dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er redet die Leute an und sagt zu ihnen, ihr Schlangenbrut, Ottergezücht, was für uns jetzt heute keine interessanten Worte sind, aber wir würden dann vielleicht eher sagen, ihr Pissnelken oder sowas. Na, das Wort sage ich jetzt nicht. Naja, ihr wisst, also es sind böse Worte. Denkt euch ein böses Wort aus und er sagt das zu den Leuten. Er sagt, ihr seid kacke, Leute. Ihr benehmt euch nicht richtig. Und seine Botschaft ist, Leute, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr so weiterlebt, dann wird Gott euch richten. Dann wird Gott euch richten für das, was ihr lebt und wie ihr lebt. Dann kommt ihr in das Gericht Gottes hinein und das wird nicht lustig. Er redet von Feuer und so, dass man ins Feuer geworfen wird. Das Verrückte ist, obwohl Johannes so eine krasse, unbequeme Botschaft hat, die so ist wie ein Reißzweck im Schuh. Trotzdem kommen die Leute raus zu ihm, an den Jordan, an den Fluss. Und sie kommen raus zu ihm und erzählen ihm von den Dingen, die in ihrem Leben nicht richtig laufen, von den Sünden in ihrem Leben. Von dem, wo sie total egoistisch leben und andere übers Ohr hauen. Wo sie ohne Gott leben. Wo das, was Gott sagt, ihnen völlig am Arsch vorbeigeht. Und das erzählen sie dem Johannes und tun Buße. So nennt das die Bibel. Und dann lassen sie sich von ihm taufen. Sie lassen sich im Wasser untertauchen von ihm als so ein Symbol für eine Reinigung. Und deshalb, weil Johannes eben diese Leute so dann im Jordan so untertauchte oder taufte, deshalb nannten die Leute ihn eben auch der Täufer. Das war sein Beiname, den er hatte. Johannes, Achim würde immer sagen, du weißt schon, der Täufer. Und während Johannes am Predigen ist und am Taufen ist, da kommt noch jemand diesen steinigen Pfad herunter. Und Johannes steht im Wasser und sieht hoch auf diesen Weg und hört kurz auf zu reden und holt die Person irgendwie so hoch. Und dann zeigt er auf diese Person. Und fängt an, was zu sagen. Und das ist der Moment, wo wir einsteigen in den Bibeltext. Also in diese Momentaufnahme, die Johannes festgehalten hat aus dem Leben von Jesus. Ich lese euch den Text jetzt gleich mal vor, sage euch, wo er steht, dann könnt ihr auch selber nochmal mitlesen. Aber bevor ihr die Bibel aufschlagt, hört erstmal einfach nur den Text zu. Ihr könnt nachher gleich, ich muss noch kurz ein paar Vorbemerkungen machen, dann könnt ihr von mir aus auch die Augen mal kurz zumachen, um das mal zu hören, um auf euch wirken zu lassen. Und dann habt ihr selber noch einen Moment Zeit, nochmal zu schauen. Und dabei sollt ihr eigene Entdeckungen machen. Ihr habt am Eingang so ein Kartenset bekommen. Wenn ihr das nicht bekommen habt, dann meldet euch gleich, wenn ich sage. Und dann können vielleicht Mitarbeiter nochmal kurz rumlaufen und gucken, wenn ihr noch so ein Set braucht. Auf den Karten stehen verschiedene Sachen drauf, ich stimme zu, ich habe eine Frage und sowas. Und zwar sollt ihr den Text lesen, ihr könnt ihn leise auch sozusagen vor euch hermurmeln, das hilft manchmal beim Lesen und beim Einsinken lassen. Und dann sollt ihr selber Entdeckungen in diesem Text machen. Und mal schauen, was steht da eigentlich drin, was fällt euch auf? Deswegen lest den Text dreimal, viermal. Mal langsamer, mal schneller oder sowas. Und dann schaut mal, was macht ihr für Entdeckungen da drin? Achtet mal auf die Wörter, die da stehen. Fällt euch irgendwas dabei auf? Macht eine Entdeckung. Und dann, wenn ihr eine Entdeckung gemacht habt, nehmt ihr eine dieser Karten. Oder vielleicht schaut die Karten auch vorhin nochmal an. Vielleicht könnt ihr euch helfen, worauf ihr achten wollt. Welche Entdeckung ihr machen könnt. Da steht zum Beispiel drauf, ich stimme zu. Dass ihr sagt, das, was hier in diesem Text steht, ich finde, das stimmt. Dem stimme ich zu. Dann sucht ihr euch diese Karte aus. Oder auf der blauen Karte steht, ich habe eine Frage. Wo wir sagen können, da steht das und das, aber das checke ich nicht. Was heißt denn das? Was bedeutet das? Oder es gibt eine weiße Karte, da steht drauf, das betrifft mein Leben. Und man denkt, ey Mann, was da steht, das hat eigentlich zutiefst was mit mir zu tun, mit meinem Leben. Eine orangene Karte, ich habe eine neue Erkenntnis. Da habe ich was neu verstanden. Das ist ja total interessant. Das habe ich noch gar nicht geblickt gehabt. Da ist irgendwie ein Sachzusammenhang mir klar geworden oder sowas. Rote Karte heißt, ich ärgere mich. Das finde ich total doof an dem Text. Das finde ich nicht lustig. Das ärgert mich. Und dann gibt es noch eine Karte, die ist rosa, glaube ich. Da steht drauf, Joker. Das ist, wenn ihr sagt, also ich habe hier was im Text gefunden, da habe ich eine Entdeckung gemacht, aber die Karten, die ich habe, das passt irgendwie nicht so richtig. Und trotzdem habe ich was gefunden und dann könnt ihr diese Joker-Karte für euch nehmen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sollt ihr euch mit so 4, 5 Leute, wo ihr zusammensitzt, mal austauschen. Und dann zeigt ihr eure Karte und sagt hier, ich habe zum Beispiel in diesem Text, ich ärgere mich da und da drüber. Und dann erzählt ihr das kurz. Und so darf jeder kurz erzählen. Und je nachdem, lasst bitte erst alle erzählen. Wenn dann noch Zeit ist, könnt ihr auch noch ein bisschen irgendwie über das, was die anderen gesagt haben, reden, diskutieren. Aber vor allem geht es erstmal darum, dass ihr selber eine Entdeckung macht und die mit den Leuten um euch herum teilt. Okay? Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Lesen, Entdeckung machen, Karte dazu und dann mit so 4, 5 Leuten um euch herum einfach mal das austauschen. Ihr kommt nachher auf der Leinwand, seht ihr dann auch sozusagen, ist dann immer groß angeschrieben, das, was jetzt gerade dran ist. Ja? Ihr habt immer so 2-3 Minuten Zeit für die jeweiligen Dinge. Also, lesen, entdecken, auswählen, austauschen. Ich lese euch jetzt den Text, versucht euch nochmal dran zu erinnern. Wir stehen an diesem Fluss. Johannes, der Täufer, steht im Wasser. Er sieht jemanden diesen Felsenpfad runterkommen. Er hält inne und zeigt auf diese Person. Und Johannes, der Evangelist, ist jemand anderes, kommen wir nachher vielleicht nochmal zu, hat Folgendes aufgeschrieben. Johannes 1, ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da, also der Täufer, und mit ihm 2 seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, da sprach er, siehe, das ist das Lamm Gottes. Da ist das Lamm Gottes. Und die 2 Jünger hörten ihn und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Und er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde, das ist so 4 Uhr nachmittags. Einer von den 2, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Und er findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und das heißt übersetzt, der Gesalbte. Das ist der Text für heute Morgen. Schlagt eure Bibeln auf, lest euch den Text nochmal durch. Vielleicht könnt ihr von der Technik diesen Text nochmal so hin und her gehen, dass wer keine Bibel dabei hat, auf der Leinwand mitlesen kann. Lest diesen Text ein paar Mal durch, macht eine Entdeckung für euch und teilt sie dann miteinander. Jetzt wäre der Moment, sozusagen eine eurer Karten rauszuholen. Was ist euch aufgefallen im Text? Welche Entdeckung habt ihr gemacht? Wo seid ihr hängen geblieben? Und welche eurer Karten passt am besten zu dem, was ihr gefunden habt? Und wenn die Leute, dann, wenn ihr euch für eine Karte entschieden habt und die Leute um euch herum auch, dann könnt ihr jetzt anfangen, euch so in 4er-, 5er Gruppen zusammenzusetzen und darüber auszutauschen. Ich will euch dann aber erzählen, welche Karte ich ausgewählt habe. Und zwar, ich habe, als ich den Text gelesen habe und meine Entdeckungen gemacht habe, dann habe ich die Karte genommen, das betrifft mein Leben. Und das will ich euch jetzt erklären, was ich damit meine oder wo ich finde, das betrifft mein Leben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Maler, der heißt Matthias Grünewald. Der hat ein sehr bekanntes Altargemälde gemalt, den sogenannten Isenheimer Altar, steht in Colmar in einem Museum. Das ist ein relativ großes Bild. Und auf diesem Bild, vielleicht können wir mal das nächste Bild haben, da ist eine Person drauf, der in dem roten Gewand, das ist Johannes der Täufer, von dem ihr ja eben gelesen habt. Und er zeigt mit einem ungewöhnlich langen Zeigefinger auf Jesus. Und er macht uns klar eben, dass er auch, der ja ein sehr erfolgreicher, in dem Sinne Prediger war oder sowas, ja, der auch Jünger hatte, wie manche das eben schon erkannt hatten auch oder entdeckt haben, was er macht ist, dass er sagt, es geht hier aber nicht um mich, sondern ich bin nur ein Wegweiser zu Gott hin. Ich bin nur ein Wegweiser zu Gott hin. Und so geht es in diesem Text eben nicht um Johannes oder um Andreas, sondern um Jesus. Und ich bin darüber gestolpert, über die Frage oder darüber gestolpert, was sagen die Leute über Jesus? Welchen Beinamen sozusagen oder welchen Ersatznamen geben die Leute, die hier in dem Text auftauchen, Jesus? Wie nennen sie ihn? Und da ist zuerst ja eben Johannes der Täufer. Und was sagt er? Welchen Namen gibt er Jesus? Lamm Gottes. Das ist die erste Bezeichnung, die wir finden. Und dann tauchen 2 der Anhänger von Johannes auf. Die heißen Andreas und Johannes. Das ist interessanterweise jetzt der Johannes, der Zebedäus-Sohn, der auch das Buch geschrieben hat, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Wie reden die Jesus an? Welchen Namen geben, welche Bezeichnung geben die Jesus? Rabbi. Meister, Rabbi, sagen sie zu ihm. Und dann ist dann nochmal der Andreas alleine und er redet diesmal mit seinem Bruder über Jesus. Und wie bezeichnet er Jesus dann? Messias. Das sind drei Jesus-Bezeichnungen, die mir in diesem Text aufgefallen sind. Das sind keine zufälligen Spitznamen, die die Personen Jesus gegeben haben, sondern wie bei meinem Kumpel Achim sind das Beschreibungen, die irgendwie beschreiben sollen, wer diese Person ist. Und als erstes Gottes Lamm. Dahinter steckt ein sehr, sehr krasses Bild eigentlich, ein sehr brutales Bild. Wenn du Lamm hörst, ja, dann denkst du vielleicht ja, an grüne Wiese und Mama-Schaf und Baby-Schaf und Schorndas-Schaf und Mäh. Manche, vielleicht dann auch eher Jungs oder so unter uns, denken dann auch schon an ein gegrilltes Lamm, ja, so im Sommer. Dann bist du auf jeden Fall deutlich näher dran an dem, was die Leute damals gedacht haben, als Johannes sagte, da ist das Lamm Gottes, Leute. Die haben nicht an Mäh und Schorn das Schaf oder Timmy das Schaf gedacht. Schorn das Schaf ist zu krass für meine kleine Tochter, die guckt noch Timmy das Schaf. Als Johannes das damals sagte, haben sie nicht an ein kleines, süßes Lämmchen gedacht, sondern an ein dramatisches, an ein tragisches Ereignis in der Geschichte ihres Volkes. In der Geschichte des Volkes Israels. Und zwar an ein Ereignis, das wir nennen die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Es ist ein bisschen zu kompliziert, das jetzt alles zu erklären, warum, wie, was gekommen ist und so. Aber wichtig ist, das Volk Israel war ein paar tausend Jahre vor diesem Ereignis hier in einer Art Sklaverei in Ägypten, mussten dort hart arbeiten. Und Gott wollte das Volk Israel, was er immer sagt, das ist mein Volk, was er sich besonders auserwählt hatte unter den Völkern auf der Welt, er wollte dieses Volk in die Freiheit führen. Aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, in die Freiheit hineinführen. Und dazu hat er sich einen Typen ausgewählt, den Mose, und hat gesagt, hier Mose, du gehst zum Pharao, du gehst zum Chef in Ägypten und sagst, lass mein Volk gehen. Lass das Volk Israel ziehen in die Freiheit. Sie sollen nicht mehr länger deine Sklaven sein. Und es gibt dann ein ganz schönes Hin und Her. Manchmal sagt der Pharao zunächst, ja, sagt er, okay, ihr dürft gehen, aber dann überlegt er sich doch anders, dann denkt, warum auch immer, vielleicht scheiße, dann sind die Arbeiter weg, dann müssen wir ja selber unsere Toiletten putzen oder sowas. Ja. Dann sagt er, macht er wieder einen Rückzieher. Dann sagt, nein, die müssen hier bleiben. Und macht es irgendwie noch härter und noch schwerer für die Israeliten. Und dann schickt Gott immer wieder Plagen, Strafen. Und sagen, Pharao, lass die Leute gehen, sonst wird es hier katastrophal. So nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Und dann kommen so Stechmücken und Frösche und was weiß ich, ganz verschiedene Sachen. Und jedes Mal irgendwie knickt dann der Pharao ein und sagt, okay, hört auf damit und so und die dürfen ja ziehen, aber dann macht er doch wieder einen Rückzieher. Und das Volk Israel muss bleiben und er macht es immer härter und härter und so. Und nachdem der Pharao immer noch hart blieb und Israel nicht ziehen ließ, da hat Gott eine letzte grausame Plage angedroht. Ich lese euch das mal vor, 2. Mose 11, ganz am Anfang also der Bibel. So spricht der Herr. Um Mitternacht will ich durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeborenen in Ägyptenland sollen sterben. Vom ersten Sohn des Pharaos bis zum ersten Sohn einer einfachen Arbeiterin, die hinter der Mühle hockt. Alle Erstgeborenen, selbst unter den Viechern, Kühe, Schafe, Schweine, nee, Schweine gab es nicht, aber die werden sterben. Als ein Zeichen und als eine Strafe. Und als ein Zeichen, damit um die Häuser der Israeliten von den Häusern der Ägypter zu unterscheiden, damit sozusagen der Tod an diesen Häusern vorbeigeht, sollten die Israeliten ein Lamm schlachten und mit dem Blut dieses Lammes, so skurril das auch ist, die Türrahmen und die Tür anmalen, anstreichen. Und an jede Tür, die mit dem Blut des Lammes bestrichen ist, an dieser Tür sozusagen würde der Tod vorbeigehen. Dort in dieses Haus wird kein Tod. Dort wird das Gericht nicht stattfinden. Und so geschah es dann auch. Wir lesen im nächsten Kapitel in 2. Mose 12, das dann heißt, und zur Mitternacht erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägypten. Vom ersten Sohn eben des Pharao bis zum ersten Sohn der Gefangenen im Gefängnis, alle Erstgeburt des Viehs. Und dann stand der Pharao auf. Es war ein Geschrei und ein Geheul im ganzen Land. Und endlich war er zerbrochen genug, und dass er gesagt hat, haut ab, verschwindet aus meinem Land. Wir sollten nicht mehr hierbleiben. Das muss unvorstellbar gewesen sein. Ein katastrophales Elend. Aber erst jetzt eben knickt der Pharao ein und sagt, ihr dürft gehen. Diesen Auszug aus Ägypten, den feiern ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber den gedenken die Juden seitdem bis heute, jedes Jahr aufs Neue. Das nennt man das Passafest. Dass sie daran sich erinnern, Gott hat uns aus Ägypten befreit und wir sind verschont geblieben, weil Gott uns gesagt hat, nehmt das Blut eines Lammes, bemalt damit, bestreicht damit eure Türen. Für uns vielleicht ein krasses, irgendwie vielleicht auch ekliges, gewalttätiges Bild, blutrünstiges Bild, was aber bei den Juden Dankbarkeit auslöst, wenn sie daran denken. Und wenn Johannes der Täufer, also vom Lamm Gottes redet, dann meint er damit Folgendes. Wenn er sagt, da ist das Lamm Gottes, dann wussten alle, die hatten alle dieses Bild im Kopf. Die wussten alle von den Türrahmen und von den Türblättern. Und dass das Blut des Lammes sie gerettet hat vor dem Tod. Was Johannes damit sagt, wenn er sagt, hier, da kommt das Lamm Gottes, ist Folgendes. Am Ende der Zeit wird Gott noch einmal die Menschen richten. Nach ihren Werken, so nennt es die Bibel. Und diesmal nicht nur Ägypten, sondern alle Menschen werden gerichtet werden. Alle Menschen wird das betreffen. Und wenn es einen Schutz vor diesem Gericht Gottes gibt, dann ist das das Lamm Gottes. Dann ist das Jesus. Durch sein Blut, das etwa 3 Jahre später am Kreuz vergossen wird. Können wir nochmal das erste Bild vom Isenheimer Altar hängen haben? Da, wo Jesus hängt. Und Johannes der Täufer weist auf ihn und sagt, das ist das Lamm Gottes. Der rettet euch vor dem Gericht Gottes. Den braucht ihr, den müsst ihr haben. Und von daher, das Lamm Gottes, das betrifft eben auch mich. Jesus rettet mich vor dem Gericht Gottes. Und dann das Zweite, diese 2 Jungs, die Jesus ansprechen mit dem Wort Rabbi. Ein hebräisches Wort, Rabbi, was so viel heißt eben wie Meister. Oder es kann auch mit Lehrer übersetzt werden. Meister in dem Sinne von einem Meister, von einem Handwerksmeister oder so und seinem Lehrling. Also eine Person, die einem etwas beibringt, was man vorher noch nicht weiß, was man vorher nicht kann. Und von dieser Person lernt man das. Als Jesus von dem Fluss dort weggeht und weiterzieht, schließen sich die beiden ihm an. Sie laufen hinter ihm her. Und ich versuche mir immer solche Bibeltexte so im Kopf als Kino, als Film vorzustellen. Ja? Und dann stelle ich mir vor, Jesus läuft eben los und dann laufen diese 2 Typen hinter ihm her und er schaut vielleicht ab und zu mal über die Schulter und denkt, die Typen sind immer noch da, die verfolgen mich oder was. Ja? Und dass sich dann rumdreht, stehen bleiben und rumdrehen und sagt, sag mal, hallo? Sucht ihr irgendwas? Was sucht ihr? Und eine sonderbare Reaktion von den beiden, oder? Wo wohnst du eigentlich? Ah, das ist eine bescheuerte Frage, oder? Läufst du ihm hinterher und der dreht sich rum und sagt, suchst du irgendwas? Ja, und du, Wo wohnst du? Diese Frage hat mehr Tiefgang, als man zunächst denkt. Weil sie eigentlich gar nicht danach fragen, sag mal, in welcher Straße wohnst du oder so. Es geht um mehr als nur um die Frage, sag mal, wohnt Jesus in einer dicken Villa oder Bruchbude, lohnt sich es irgendwie? Sondern sie fragen eigentlich danach, sag mal, Jesus, wo bist du wirklich zu Hause? Wo bist du wirklich zu Hause? Wo ist der Ort, wo du hingehörst? Wo ist deine, würde man vielleicht sagen, geistliche Heimat? Wo erlebst du das, was du idealerweise mit zu Hause verbindest, nämlich angenommen sein, geliebt sein, versorgt sein, sich sicher zu fühlen? Wo, Jesus, wo erlebst du das? Wo ist dieser Ort für dich? Wo entdeckst du das? Wo spürst du das? Wo bist du so wirklich zu Hause? Rabbi, das wollen wir von dir lernen. Du bist unser Lehrer. Wir wollen das von dir lernen. Zeig uns, wie wir in dieser Welt wirklich zu Hause sein können und wie unser Leben, wie und wo unser Leben am besten gelingen kann. Deshalb sagen sie, Rabbi, Lehrer, zeig es uns. Zeig uns, wie wir hier wirklich zu Hause uns fühlen können, sicher sein können, geborgen sein können, versorgt sein können, angenommen sein können, Sinn haben. Und von daher, Rabbi, das betrifft wieder mich. Wenn ich das wissen will, wie das Leben in dieser Welt am besten gelingen kann, dann lerne ich das eben am besten von Jesus, dem Mensch gewordenen Gott, dem Gott, der das Leben erfunden hat, der die Welt und alles, was ist, erschaffen hat. Wenn ich wissen will, wie das Leben gelingt, dann lerne ich das am besten von dem, der das Leben erfunden hat. Und dann gibt es noch diese dritte Aussage. Andreas redet gegenüber seinem Bruder von dem Messias. Messias kommt von dem hebräischen Wort Maschiach und bedeutet so viel wie der Gesalbte. Damit ist folgendes Bild gemeint. Wenn im Volk Israel, die hatten zu früheren Zeiten Könige, wenn ein König neu eingesetzt wurde, dann war das so, dass dann eben sozusagen die anderen um sich herum, also dass die Menschen um ihn herum versammelt haben. Und dann wurde wertvolles Öl über diesen neuen König, so über den Kopf drüber geschüttet, was dann so runterlief, ja, in die Haare und runter in den Bart und den Körper runter, als ein Zeichen irgendwie dafür, dass Gottes Fülle und Gottes Kraft mit diesem König ist. Er wurde also gesalbt. Wenn hier die Rede vom Messias ist, dann geht es um einen König, um einen Gesalbten. Im Laufe der Zeit hatte Israel solche und solche Könige, gute, schlechte, katastrophale, und so irgendwie entstand die Hoffnung oder die Sehnsucht und die Erwartung, dass eines Tages der König schlechthin auftauchen würde. Dass sie eines Tages einen wirklichen, einen guten König haben würden. Und Gott machte seinem Volk das Versprechen, sagt ihnen, ihr werdet eines Tages einen solchen König haben. Einen König, der es wirklich gut machen würde, der sie mit Weisheit und Macht und Gerechtigkeit regieren würde, der ein ewiges und alle Welt umfassendes Königreich aufbauen würde, in dem Frieden und Gerechtigkeit herrschen für alle Menschen zu allen Zeiten. Und diesem König würde man dann natürlich auch gehorchen. Man wäre diesem König von Herzen gerne untertan. Und diesen erhofften König, diesen ersehnten König, den nannten sie irgendwann halt nur noch der Gesalbte, der Maschiach, der Messias. Wenn der einmal kommen wird, dann. Und Andreas sagt zu seinem Bruder, er ist da. Dieser König, der kommen soll, der ist da, der Messias, der Maschiach, der gerechte König, den Gott uns versprochen hat, der uns regieren wird, dem wir folgen werden, der Frieden und Freiheit bringt, dessen Gesetze, Gebote wir halten, weil sie gut sind und uns zum Leben führen, zu dem, was das Leben wirklich ausmacht, dass es uns ein erfülltes Leben, ein sinnvolles Leben gibt, sodass das Leben einfach nur noch, dass man sagen kann, sehr gut, geil. Und das betrifft eben dann auch mein Leben. Wisst ihr, wenn wir diese Geschichten lesen, dann sind das ja nicht irgendwie wie Grimms Märchen, sondern das sind reale Ereignisse. Echte Menschen aus Fleisch und Blut. Dinge, die wirklich passiert sind. Und erinnert euch an, was ich gestern Abend gesagt habe, was Johannes sagt. Und das schreibe ich auf, weil es was mit euch zu tun hat. Es soll euch hinweisen auf Gott selber, dass es was mit euch zu tun hat. Also Gottes Lamm. Das heißt so viel wie der, der uns rettet. Rabbi. Das heißt so viel wie der uns zeigt, wer und wie Gott ist und wie das Leben am besten gelingen kann. Messias, was so viel heißt wie der, der unser König ist, dem wir folgen und gehorchen, weil er der weise und gerechte König ist. Und das betrifft mein Leben. Und deshalb schließe ich mich Johannes und Andreas an und sage, mein Retter, weil ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dass sein Blut für mich vergossen wurde, damit ich im Gericht frei bin. Mein Rabbi, weil ich glaube, dass ich nirgendwo sonst lernen kann, wie das Leben am besten funktionieren kann, außer bei ihm. Und ich sage, mein König. Weil ich glaube und erlebe, dass es keinen Besseren gibt, keinen Gerechteren, keinen Weiseren als Jesus selber. Und dem will ich mich unterordnen. Von niemand anderem möchte ich mich in meinem Leben führen und leiten lassen, so sehr wie von ihm. Deshalb betrifft das mein Leben. Und so schließe ich heute Morgen mit der Frage, was sagst du zu Jesus? Wie nennst du ihn? Amen.